Ja, wir haben Israel-Sonntag heute und wir haben den Predigtext gehört und die Überschrift über meiner Predigt lautet: Gottes Erbarmen ist nicht eingefroren. Okay, was es damit auf sich hat, kommen wir gleich zu. Am 10. Sonntag nach Trinitatis, das ist der Name des Sonntags heute, geht es um das Verhältnis und die bleibende Verbindung zwischen Christentum und Judentum. Das Thema Israel und der nahe Mittlere Osten, brandaktuelles Thema, und das treibt uns um. Und Frieden scheint ganz weit entfernt. Wir sehen seit Jahren eine Spirale von Hass und Gewalt, Gewalt und Krieg, Hass und Rache, Tod und Zerstörung, Gaza, Westbank, Libanon, Iran, die Golfstaaten. Überall brennt es, wird gebombt, sterben Menschen, gehen Gebäude in Schutt und Asche auf. Ein Ende ist nicht in Sicht, im Gegenteil. Im Moment stehen die Zeichen auf weitere Eskalation, obwohl es hin und wieder mal Andeutungen gibt, ja, es wird verhandelt. Aber ein Flächenbrand ist nach wie vor möglich. Und vielleicht fragen wir uns bei allem Verständnis für eine Reaktion nach dem Attentat vom 7. Oktober, muss diese Gewalt in dieser Form sein? Andererseits ist Antisemitismus auf dem Vormarsch. Wo wird das alles enden, fragen wir uns. Und wo verorten wir uns als Christen in diesem Konflikt? Immerhin, es geht um Gottes auserwähltes Volk. Im Wochenspruch aus Psalm 33, Vers 12 heißt es: Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist, dem Volk, das er zum Erbe erwählt hat. Oder gilt das gar nicht mehr? Israel, Ursprung des Christentums, verachtet und idealisiert, bewundert und verfolgt. Und nun, ist das Volk Israel überhaupt noch Gottes Volk? Ist es möglicherweise enterbt worden? Ist es nicht mehr Erbe? Um diese Fragen gleich vorab zu beantworten: Gott gibt Menschen nicht auf. Er gibt sein Volk nicht auf. Gott nimmt sein Erbarmen nicht zurück. Wir haben es gehört. Im heutigen Predigtext spricht Paulus über Israel, über das Verhältnis von Juden und Christen, über Verstockung, über Gottes Plan und über sein Erbarmen. Und wir haben den Text aus Römer 11 gehört und ein Kernsatz daraus ist der aus Vers 29. Denn Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Oder nach der Hoffnung für alle: Denn Gott fordert weder seine Gaben zurück, noch widerruft er die Zusage, dass er jemanden auserwählt hat. Oder noch ganz anders gesagt: Gottes Liebe ist treu. Wen Gott ruft, den lässt er nicht fallen. Was für eine Verheißung und Hoffnung. Paulus spricht davon, dass über einen Teil Israels eine Verstockung gekommen ist. Was ist eigentlich Verstockung? Verstockung bedeutet oft, das Herz wird unbeweglich. Es baut Mauern um sich herum. Es verschließt sich guten Argumenten. Es hört zwar vielleicht noch, aber es reagiert nicht. Ein verstockter Mensch ist vielleicht uneinsichtig, verschließt sich Wahrheiten, auch Gottes Wahrheit, und verliert eventuell auch die Fähigkeit, Liebe oder Reue zu empfinden. Wer mich kennt, weiß vielleicht, dass ich gerne Rock- und Popmusik höre. Es darf gerne etwas lauter sein. Und dabei mag ich Texte, wo ich das Gefühl habe, hier wird eine wichtige Botschaft weitergegeben. Und oft bin ich überrascht, wenn ich Songs höre von weltlichen Bands oder Sängerinnen und Sängern, die christliche Botschaften weiter transportieren. Ich habe euch heute einen Song mitgebracht. Es ist nicht ganz so laut, also keine Angst. Aber das Thema Verstockung kommt da drin vor. Es wird wunderbar aufgegriffen. Und dieser Song ist von Madonna, heißt Frozen. Ich weiß nicht, kennt den jemand? Ja? Wow. Okay. Also, wer ihn kennt, logisch, genau, darf sich freuen. Wer ihn nicht kennt, der lernt ihn jetzt kennen. Und wir spielen ihn jetzt mal ein. Stark, oder? Okay. Ich weiß nicht, ob Madonna eine christliche Botschaft transportieren wollte. Vielleicht ging es ihr nur um eine zwischenmenschliche Beziehung, um eine kaputte Liebesbeziehung. Aber ihre Aussagen sind gravierend, erheblich. Da heißt es: You are frozen when your heart is not open. Du bist eingefroren, versteinert, verstockt, wenn dein Herz nicht offen ist. Verstockung bedeutet Kälte, Mauern. Man lässt nichts mehr an sich heran. Keine Kritik, keine Liebe, keine Veränderung, keine Stimme Gottes. Man wird unbeweglich. Jesus hatte häufig das Problem, dass das Volk ihn mehrheitlich nicht verstand, ihn nicht annahm, ablehnte. In Johannes 1, Vers 11 heißt es, er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Er hatte es mit gesetzestreuen Pharisäern und Schriftgelehrten zu tun, die ein Riesenproblem damit hatten, dass ein Mensch sich als Gott bezeichnete. Aber auch seine eigenen Jünger hatten Probleme. Thomas zweifelte, die Emmaus-Jünger erkannten ihn nicht in ihrem Schmerz. Und die Jünger nach der Brotvermehrung, da hören wir aus Markus Kapitel 6, Vers 52, denn sie waren um nichts verständiger geworden angesichts der Brote, sondern ihr Herz war erstarrt, frozen. Woher kommt das? Woher kommt Verstockung? Einige Erklärungsversuche. Erstens, vielleicht hat jemand harte Erfahrungen gemacht, harte Schicksale, Traumata, Fluchterfahrungen, Krieg, Hunger. Wo bist du, Gott? Ich sehe dich nicht. Ich schütze mich, indem ich mich mit einer Mauer umgebe. Madonna singt, Love is a bird, she needs to fly. Let all the hurt inside of you die. Liebe ist wie ein Vogel, sie muss fliegen. Es nützt nichts, wenn die Liebe eingeigelt ist und sich nicht entfalten kann. Lass den Schmerz in dir ersterben. Lass dich nicht von deinem Schmerz überwältigen. Versuche trotzdem Lebenssinn zu finden. Liebe braucht Freiheit. Ihr Lieben, an dieser Stelle müssen wir ein bisschen aufpassen, dass unser Gespräch mit leidenden Menschen nicht zynisch wird. Gute Ratschläge in schwierigen Situationen können die Verstockung auch verstärken. Und deshalb ist es notwendig, sensibel zu sein, einfühlsam. Eine zweite Geschichte, die Verschließung, die Verstockung in mir selbst. Ich sehe mich als Maß aller Dinge, habe quasi immer Recht. Eine Einkapselung, die sich um viele Dinge kreisen kann. Stolz, Überheblichkeit, Eitelkeit, sozusagen religiöser Narzissmus. Ich bin so gläubig wie noch nie jemand zuvor. Warum muss ich da bloß immer an einen Herrn im Weißen Haus denken? Madonna singt, You only see what your eyes want to see. Du siehst nur, was du sehen möchtest. Und you are so consumed with how much you get. Du bist so sehr damit beschäftigt, wie viel du bekommst. Dein Herz ist eingefroren. Und sie singt dann weiter, Now there's no point in placing the blame and you should know I suffer the same if I lose you. My heart will be broken. Es macht keinen Sinn, unnachgiebig Schuld zuzuweisen. Und du sollst wissen, ich leide genauso wie du. Wenn ich dich verliere, wird mein Herz zerbrechen. Erinnert ihr euch an die Ehebrecherin? Haben sie dich verurteilt? Fragt Jesus. Nein, dann will ich dich auch nicht verurteilen. Eine dritte Geschichte, das Anhängen an religiösen Richtigkeiten und Gesetzen. Die Pharisäer und Schriftgelehrten, die hatten es damit. Gesetzestreue um jeden Preis, nicht die Geschichte mit dem Sabbat. Der Sabbat muss eingehalten werden, komme, was da wolle. Und viertens, wie ist es jetzt mit Israels Verstockung? Seit Abraham hat Gott diesen wunderbaren Bund mit seinem Volk. Ein Erlöser wird im Alten Testament an verschiedenen Stellen angekündigt. Wir hörten letzte Woche von der beinahe Opferung des Isaak. Diese Geschichte deutet bereits auf das Heilsgeschehen in Jesus hin. Aber sie, das Volk, nahmen ihn, Jesus, nicht an. Ich sagte es bereits. Warum nicht? Weil er nicht ihren Vorstellungen des Messias entsprach. Weil er, ein Mensch, sich als Gottes Sohn bezeichnete. Weil er die Gesetze erfinderisch auslegte. Deshalb Ablehnung und Verstockung trotz aller guten Dinge, aller Wunder, aller Predigten. Paulus spricht hier von einer Verstockung Israels und davon, dass viele Juden zu Feinden Gottes geworden sind. Ein schwieriger Begriff, der in der Geschichte leider sehr wörtlich genommen wurde. Das Verhältnis zwischen Juden und Christen war nach meinem Verständnis oft von diesem Begriff geprägt. Feindschaft. Siehe die Kreuzzüge. Siehe die Substitutionslehre, die sogenannte Ersatztheologie. Die Offenbarung Gottes gegenüber dem Volk Israel begann nach dieser Lehre mit der Verheißung an Abraham und endete mit Jesu Tod am Kreuz. Danach wurde die Berufung des Volkes Israel als das auserwählte Volk abgelöst und ersetzt durch die Christen. Das Volk Israel war abtrünnig und wurde nicht mehr in Gottes Heilsgeschichte gebraucht. Aber die Verheißung an Abraham lautet, letzte Woche gehört, alle Völker der Erde werden durch deine Nachkommen am Segen teilhaben. Von einem Endzeitpunkt ist da keine Rede und auch nicht, dass es nur um Israel geht. Alle Völker zu allen Zeiten durch deine Nachkommen, Abraham, werden am Segen teilhaben. In den Versen 1 und 2 von Römer 11 schreibt Paulus, will Gott von seinem Volk nichts mehr wissen? Davon kann keine Rede sein. In Schwarz, Ausrufungszeichen. Auch ich bin ja ein Israelit, sagt Paulus, ein Nachkomme von Abraham aus dem Stamme Benjamin. Gott hat sein Volk, das er sich einmal erwählt hat, nicht aufgegeben. Zitat Ende. Jesus war Jude, Paulus war Jude. Paulus verkündigte das Evangelium von Jesus Christus zuerst immer den Juden. Danach zog er weitere Kreise, ging ins Ausland. Aber auch in ausländischen Städten suchte er immer zuerst die Synagoge auf. Paulus erkennt Gottes Plan und sagt, die Verstockung wird nur so lange dauern, bis die volle Anzahl von Menschen aus den anderen Völkern den Weg zu Christus gefunden hat. Und dann aus unserem Text, wenn das geschehen ist, wird ganz Israel gerettet, so wie es in der Heiligen Schrift heißt. Aus Zion wird der Retter kommen. Er wird die Nachkommen Jakobs von ihrer Gottlosigkeit befreien. Und das ist der Bund, den ich, der Herr, mit ihnen schließe. Ich werde ihnen ihre Sünden vergeben. Der Bund Gottes mit Israel ist nicht beendet, schwächelt vielleicht gerade etwas, ist nicht gerade in Hochform, aber es gibt Hoffnung. Und für uns gilt, bilden wir uns nicht so viel darauf ein, denn es ist pure, unverdiente und unerwartete Güte und Gnade, dass wir mit von der Partie sein dürfen. Deshalb, die gleiche Verstockung kann auch die Gemeinde treffen. Sie kann auch uns treffen. Eine Gemeinde kann verstockt werden, jeder Mensch kann verstockt werden. Darum ist der Israelsonntag kein Tag, an dem wir Gottes Volk abschreiben. Nach dem Motto, selbst schuld, ihr habt eure Chance gehabt und vertan. Nein, es ist ein Tag, an dem wir staunen, wie geduldig Gott mit Menschen ist. Gott gibt nicht auf, weder sein Volk noch Menschen, die ihn nicht kennen oder ihm feindlich gegenüberstehen. Es gibt keine hoffnungslosen Fälle. Gott ist stur, wenn es darum geht, seine Menschenkinder nach Hause zu bringen. Stur, unbeugsam, findig, unerschrocken, von langem Atem. Paulus ist selbst das beste Beispiel. Wenn bei einem Hopfen und Malz verloren waren, dann doch bei ihm. Er hatte die Gemeinde gejagt, er glaubte sich Gott so nah und war ihm so fern. Aber ihn hat Gottes Erbarmen gesucht und gefunden. Im großen Stil verändert Gott auch heute Menschen, verlorene Heiden und verstockte Israeliten. Der Wesenszug des Erbarmens Gottes ist Findigkeit gepaart mit Sturheit. Die Fülle der Heiden soll ja zum Heil finden. Ganz Israel soll ja gerettet werden. Denkt vielleicht mal an eure hoffnungsvollen Fälle, an den Menschen, der euch am Herzen liegt. Denkt an Menschen, bei denen ihr glaubt, Hopfen und Malz sind verloren. Sie sind verstockt, geradezu verfeindet. All das sagt Paulus über das Gottesvolk. Sie sind verstockt, verfeindet, gefangen. Wer ist der Mensch, über den ihr weint, über den ihr euch Sorgen macht? Wo unsere Möglichkeiten erschöpft sind, wo die Türen zugeschlagen sind, verstockt, feindselig, in sich selbst gefangen genommen und in der eigenen Welt eingekerkert. Der findige und sture Gott ist nicht am Ende, wenn wir am Ende sind. Er geht weiter, er überbrückt Zeiten, er gibt nicht auf, er lässt aufs Neue den Erlöser aus Zion kommen, der die Versteinerten, Verstockten aufweicht, die Feindseligen mit Liebe überwindet, traut ihm, liegt ihm mit Leidenschaft in den Ohren. Wie kommt man aus der Verstockung heraus? Wie geht das? Wie gesagt, Gott setzt alles daran, das verstockte Herz des Volkes Israel zum Schmelzen zu bringen. Paulus zeichnet einen Weg. Die Verstockung wird nur so lange dauern, bis die volle Anzahl von Menschen aus anderen Völkern den Weg zu Christus gefunden hat. Was für eine Verheißung. Gott schreibt sein Volk nicht ab. Erinnert euch an die Frage von Johannes dem Täufer. Bist du es, der da kommen soll? Oder müssen wir auf einen anderen warten? Und Jesus antwortet etwas verklausuliert. Er sagt nicht, ja, natürlich, klaro, ich bin's, sondern schaut doch, was geschieht. Unter anderem, was geschieht denn? Unter anderem, Menschen wird das Evangelium verkündigt. Noch nicht allen, aber das kommt noch. Und wie ist es mit uns? Madonna singt, if I could melt your heart, we would never be apart. Wenn ich dein Herz schmelzen könnte, wären wir niemals mehr getrennt. Und Gott setzt alles daran, Herzen zum Schmelzen zu bringen. Wenn mein oder dein Herz eingefroren ist, wie kann es wieder lebendig werden? Die Bibel gibt eine erstaunliche, einfache Antwort. Wie kann es wieder lebendig werden? Antwort: Hören. Hören. Im Hebräerbrief heißt es, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht. Wenn ihr seine Stimme hört, dann verschließt euch nicht. Bleibt ansprechbar, bleibt beweglich, lasst Gott an euch heran. Öffnet euer Herz und lasst es euch füllen und überlaufen durch Gottes Geist. Lasst uns beten für Israel, dass es Gottes Stimme hört. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Und weiter, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Der Weg aus der Verstockung beginnt mit der Stimme des Hirten. Ein Schaf findet den Hirten nicht durch komplizierte Theorien, Gesetze, Richtigkeiten. Es erkennt seine Stimme. Es hört, es vertraut, es folgt. So führt Jesus Menschen heraus aus Angst, heraus aus Bitterkeit, heraus aus Schuld, heraus aus Verstockung. Gott sehnt sich danach, er möchte mit allen Menschen eine Verbindung, eine Beziehung. Was auch immer der Anlass für deine Verstockung, die Verstockung von Menschen, die du kennst, ist, er möchte dein Herz schmelzen, unbedingt. Wie spricht der gute Hirte heute? Durch sein Wort, durch eine Predigt. Durch ein Lied, vielleicht Madonnas Frozen. Durch einen Menschen, vielleicht durch dich oder durch mich. Manchmal durch einen Satz, der plötzlich ins Herz trifft. Manchmal durch eine Situation, die uns aufweckt. Und immer wieder stellt sich die gleiche Frage, werde ich hören, werde ich hinhören oder nicht? Und wenn ich höre, wie kann ich unterscheiden, ob ich seine oder meine eigene Stimme höre? Wie kann Israel das unterscheiden? Werde ich mein, wird Israel sein Herz öffnen? Kann Gottes Liebe und Barmherzigkeit durchdringen? Oder bleibe ich, bleibt Israel verschlossen? Die Stimme, die von Barmherzigkeit, Gnade und Liebe geprägt ist, das ist die Stimme Gottes. Wird sie zu meiner Stimme oder zu Israels Stimme? Ich wünsche mir das sehr. Dass die Stimme des Hasses und der Rache, der Stimme der Liebe und Verständigung zum Frieden weicht. Liebe Gemeinde, am Israelsonntag staunen wir über einen Gott, der treu bleibt, über einen Gott, dessen Erbarmen nicht endet, über einen Gott, dessen Liebe nicht einfriert. Paulus schreibt, dass auch die Juden ihre Verstockung überwinden und Gottes Barmherzigkeit erfahren werden. Lasst uns dafür beten, dass das bald geschieht. Wir wollen uns dafür einsetzen, dass Verständigung zwischen Menschen und Völkern geschieht, für Frieden, für Gerechtigkeit. Vielleicht können wir vermitteln, interreligiös, interkulturell. Unsere Stimme soll liebevoll sein und nicht in Empörung verstocken. Und wir alle haben es nötig, barmherzig und liebevoll miteinander umzugehen. Menschen mit ihrem Nächsten, Regierende mit den ihnen anvertrauten Völkern, Völker untereinander. Lasst uns darum beten, dass dieses Gebet, das wir am Anfang in diesem Lied, in diesem Hinematov gehört haben, dass das wahr wird aus Psalm 133. Wie schön und angenehm ist es, wenn Menschen in Frieden zusammenleben. Gott helfe uns dabei. Amen.